Diese Folge wird präsentiert von Kronen. Mehr Dortmund ist nicht.
Vierte Halbzeit.
Ein frohes neues Jahr. Wir sind wieder zurück und ihr hoffentlich auch. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht in 2026. Und damit herzlich willkommen zur vierten Halbzeit, dem Lokalsport-Podcast der Ruhrnachrichten hier aus dem Lensing Mediaport am Dortmunder Hafen. Wir sprechen heute über die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft natürlich und es geht um die Zwischenrunde. 12 Tickets sind zu vergeben für die Endrunde. 3 Tage lang wird gespielt aus jeder Halle. 4 Stück sind es noch. Können 3 Teams jeweils einziehen in die Helmut-Körnig-Halle. Da geht es dann um den Stadtmeistertitel. Und darüber spreche ich heute mit meinem Gast, mit Nico Eppmeier. Nico, schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder dabei bist. Du nimmst hier jeden Tag jetzt mittlerweile fast Podcast auf. Was macht das Hallenfieber mit dir? Sackt es etwas ab nach 1-2 Tagen Vorrunde oder?
Oh, ich finde gar nicht. Ich finde gerade diese Zeit so zwischen den Jahren ist auch als Reporter, als Redakteur so wahnsinnig spannend. Es liegt so viel auf dem Tisch. Es gibt so viele Geschichten, die wir irgendwie aufschreiben können, über die wir reden können. Und ja, Zwischenrunde, es geht jetzt richtig los. Also die Vorrunde war schön, hat Spaß gemacht und jetzt knallt es richtig hoffentlich.
Man merkt das vor allem ja auch deshalb. Die Vorrunde ist ja auch immer so ein bisschen, dass man noch ein bisschen Zeit hat, um reinzukommen. Ne? Also du kannst ja an sich deine beiden ersten Spiele verlieren, wirst Dritter und spielst dann noch gegen den Zweiten. Und wenn du etwas Glück hast und dann legst du alles da rein in dieses Spiel gegen den Zweiten und kommst dann trotzdem noch weiter. Aber jetzt in der Zwischenrunde kann man sich wenig bis gar keine Ausrutscher mehr leisten und man muss sofort abliefern, oder?
Ja, ich glaube, das haben wir auch in der Vorrunde gemerkt, dass es keine richtig große Überraschung gab. Ja, es gab Kemminghausen, die ausgeschieden sind, okay. Hätte man vielleicht auch erwarten können als Bezirksligist, die wirklich eine schwierige Saison spielen. Gibt einen oder anderen A-Ligisten, wo wir vielleicht gedacht haben, dass der auch weiterkommt. Aber sonst die großen Teams alle durchgekommen, auch wenn sie mal ein Spiel verloren haben, wie du gerade schon gesagt hast. Ja gut, dann schlage ich eben, nicht despektierlich gemeint, aber dann schlage ich eben den B- oder C-Ligisten im Entscheidungsspiel. Und dann ist das Ding durch. Und wenn du jetzt halt verlierst, kann dein Abenteuer schon zu Ende sein.
Genau, das geht dann ganz schnell. Dann bist du am ersten Zwischenrundentag vielleicht schon raus und ziehst gar nicht erst in den Sonntag mit rein. Meine Frage an dich, weil du gerade gesagt hast, es gibt immer was aufzuschreiben irgendwie, es gibt immer spannende Geschichten. Was ist denn so die Geschichte, die dich vielleicht am meisten bewegt hat oder wo du gesagt hast, ey, das fandest du total geil, dass der vielleicht mitgespielt hat oder was der Verein geleistet hat in der Vorrunde. Du warst in der Halle Renninghausen. Gibt es da vielleicht etwas, eine schöne Anekdote, die du uns da noch erzählen kannst oder eine Geschichte, wo du sagst, ey, die muss ich jetzt hier nochmal loswerden.
Ja, also dieses Erlebnis Kevin Großkreuz und Halle, das war schon cool. Das habe ich auch in der letzten Podcast-Folge schon erzählt. Ja, was dieser Mann bewegt und wie viel Lust die Dortmunder auf ihren Kevin Großkreuz haben, das hat mich schon als jemand, der nicht aus Dortmund kommt, der aus Westfalen kommt, schon nochmal irgendwie beeindruckt. Ne? Also Eichlinghofen kommt da weiter, feiert mit den Fans und Kevin Großkreuz nimmt sich noch seine Viertelstunde Zeit, spricht mit allen Fans, macht Fotos, Autogramme. Das war schon cool und ja, die Stadt hat ihren Weltmeister wieder, so hat sie es ein bisschen angefühlt und ich glaube, es wird jetzt nochmal in der Zwischenrunde und dann in der Körnighalle nochmal mehr.
Und man muss ja dazu sagen, Kevin Großkreuz ist ja eigentlich schon seit Jahren hier schon wieder aktiv. Ne? Also er war jetzt bei Wacker Oberkastrop eine ganze Zeit lang, also in der Nachbarstadt, gar nicht so weit entfernt von uns. Davor aber auch schon beim TuS Bövinghausen gewesen, bei Türkspor Dortmund. Und da ist man eigentlich, also dachte man sich eigentlich, da hat jetzt jeder schon ein Foto mit dem gemacht. Und ich habe es im Livestream bei uns gesehen, weil ich sitze in der Redaktion, ich habe alle Hallen so ein bisschen im Blick, habe gesehen, wie im Hintergrund Eichlinghofen am Feiern war und einer nach dem anderen zu Kevin hingegangen ist und gesagt hat, können wir noch ein Foto machen? Und er bei jedem wirklich wie selbstverständlich gesagt hat, mache ich gerne. Und der lebt dafür, der brennt dafür. Und er hat Spaß daran. Und das ist, finde ich, das ist so mit das Wichtigste. Und das finde ich auch sehr, sehr schön, wie nahbar das alles hier ist. Und das macht den Reiz dieser Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in Dortmund dann auch nochmal auf.
Ja, das habe ich so ein bisschen an diese erste Zeit beim TuS Bövinghausen erinnert. Auch als ein David Odonko noch da war zum Beispiel. Wo ja dann auch, also egal wie das Spiel ausging, da sind die Massen aufs Feld geströmt in der Oberliga. Wollten Fotos machen, Videos, whatever. Ja, und es ist cool, dass die Ex-Profis dann nicht so abgehoben sind und sagen, ey, ich gehe in der Kabine und hab keine Lust mehr auf euch, sondern einfach sagen, hey, das ist Dortmund, das ist die HSM und ich bin hier wegen der Fans und deswegen macht's so viel Spaß und nehme ich mir jetzt halt eben.
Kevin weiß, wo er herkommt und über ihn werden wir bestimmt gleich auch noch sprechen und auch über den TuS Eichinghofen. Nico, wir gehen heute die Hallen einmal durch mit unseren Gästen zusammen, die jetzt einfach zuhören. Ich sag mal Gäste zu den Zuschauern. Ihr seid mit uns dabei, ihr fachsimpelt mit uns, ihr macht euch eure eigenen Gedanken, schreibt sie uns vielleicht in den sozialen Medien, in die Kommentare bei Instagram oder bei Facebook. Und wir machen den Start in Brakel, in einer, wie ich finde, sehr anspruchsvollen Halle, in der zum einen stimmungstechnisch richtig was los sein wird, aber wo wir auch einfach ja zwei, drei Teams haben, wo man sagen kann, das sind sehr ambitionierte Bezirksligisten, die viele von uns vielleicht auf dem Zettel haben für die Endrunde, aber halt auch der ein oder andere Landesligist dann noch mit dabei. Wir haben ein Brakeler Derby. Wir starten aber mit den ersten beiden Gruppen, dem ersten Tag also, dem Freitag dann, dem 2. Januar. Ja, in einer Gruppe Westrich, Hombacher SV und die Sportfreundin Nette. Kann Nette da einem schon ein bisschen leid tun?
Ja, leider ja. Also ich finde Nette immer hochsympathisch, weil immer viele Fans da sind, die haben ihre eigenen Gesänge, finde ich immer sehr, 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 sehr schön. Gibt mir sehr viel Hallenfeeling. Ja, aber schwierige Vorrunde gespielt, also Hinrunde gespielt in der Kreisliga. Ja, und dann jetzt Hombruch und Westrich. Andererseits muss man auch sagen, irgendwie zwei Teams, wo du auch jetzt nicht sagst, boah, die werden auf jeden Fall im Halbfinale in der Könighalle stehen, ne? Also gerade Hombruch habe ich auch gesehen in Renninghausen. Puh, es war schon ein hartes Stück Arbeit. Sie hätten beinahe gegen Kirchderne verloren, gegen den B-Ligisten. Da hatte man Glück, dass Jan Hennig in letzter Sekunde kurz mal noch die Pranke ausgefahren hat und den Ball festgehalten hat. Und sonst wäre man Zweiter geworden hinter Kirchderne. Und da muss man auch sagen, wer gegen Kirchderne nicht souverän das Ding runterspielt, der hat gegen Nette vielleicht auch Probleme.
In der anderen Gruppe haben wir Westfalia Huckarde, Alemannia Scharnhorst und den VfL Hörde. Also zwei richtig gute A-Ligisten, glaube ich, die ja mit dabei sind einfach. Und Westfalia Huckarde, die wir eigentlich in der Bezirksliga viel weiter oben erwartet hätten, wo es auch so ein bisschen rumort hat die letzten Wochen, die aber dann ganz souverän jetzt weitergekommen sind. Machst du da den Favoriten in Huckarde direkt aus?
Ja, ich denke schon. Einfach, weil die Vorrunde sehr souverän war von Westfalia Huckarde. Es ist immer so ein bisschen die Frage, mit welchem Kader trittst du dann vielleicht in der Zwischenrunde an? Wie schwach war dann vielleicht auch deine Vorrundengruppe? VfL Hörde zum Beispiel hat ja dann gegen den BSV Schüren verloren in der Vorrunde. Ja, das ist auch ein Ergebnis, das natürlich erwartbar ist, ne? Und nur weil du dann Zweiter geworden bist und dann vielleicht den schwierigeren Turnierweg jetzt irgendwie hast, als wenn du Erster geworden wärst, bist du deswegen jetzt irgendwie kein Underdog vielleicht. Ich glaube trotzdem, dass Huckarde es machen wird. Wir kennen die Halle, Finalteilnehmer gewesen, Wahnsinns-One gehabt letztes Jahr. Und da will man wieder hin, da will in die Könighalle, ne?
Und verdammt viele starke Einzelspieler auch mit dabei, ne? Also wenn man an Leute wie Florian Gondrum, Luca Kletsch unter anderem denkt, also das sind Spieler, die brauchst du in der Halle, die sind überragend dort und bin ich sehr gespannt drauf. Wir gucken auf den anderen Tag. Wir haben da, finde ich, zwei sehr ausgeglichene Gruppen, Sportfreunde Söllerholz, Kirchhörder SC und der TuS Rahm. Söllerholz eines der wenigen Teams, ich glaube zwei oder drei andere. Ich
weiß gar nicht, waren es drei, genau.
Drei, aber Westfalia Huckarde war es vielleicht auch noch und der SuS Özbekley, die gar kein Gegentor bekommen haben. Also auch das muss man erstmal hinbekommen in der Vorrunde. Gerade wenn man ganz frisch dann in der Halle irgendwie ist, irgendwie hat vielleicht ein, zwei Trainingseinheiten vorher gemacht ohne Gegentor. Also Chapeau dazu. Ja, gegen Kirchhörde, gegen den TuS Rahm. Und auf der anderen Seite haben wir noch das Brakeler Derby. SV Brakel 06 gegen die Dortmunder Löwen. Und SV Körne 83, also so eine Ostgruppe, die sich da gefunden hat in der Halle Brakel. Das ist dann auch ganz passend. Wen siehst du aus diesen sechs Teams so als deine Favoriten auf den Gruppensieg und vielleicht dann auch im Duell der Zweitplatzierten? Weil, das kann ich ja eben dazu erklären, denn im Gegensatz zur Vorrunde ist es nicht so, dass der Dritte gegen den Zweiten spielt, sondern die beiden Zweiten spielen dann das Ticket für den Sonntag aus, für den letzten Zwischenrundentag. Das heißt, der Erste kommt direkt weiter in den Sonntag und die beiden Zweiten spielen dann das dritte Ticket aus vom jeweiligen Tag. Wen siehst du da so als Favoriten?
Ja, ich glaube erstmal gäbe es nicht jedenfalls noch, gleich drüber reden werden, eine Halle Brückmann, würde ich sagen, dass das der coolste Hallentag ist, weil er einfach, wie du schon sagtest, sehr spannend ist, sehr viele coole Teams auch. Auf den ersten Blick musst du, glaube ich, Kirchhörde nennen als Favoriten. Hat jetzt aber, gut, ich habe die Spiele jetzt nicht gesehen, weil ich selbst in Renninghausen war, aber was ich so gehört habe, ja, nicht die Sterne vom Himmel geholt. Das hat dann vielleicht eher Söllerholz zum Beispiel. Und da haben wir schon ein Duell, wo man sagt, boah, ja, dann lass Kirchhörde mal Zweiter werden. Und spielt dann vielleicht gegen die Löwen oder den SV Köln 83 im Entscheidungsspiel, oh, dann könnte es ganz schön knapp werden. Ich traue Kichörde aber einfach von der Qualität her zu, dass sie das rocken werden. Aber Sölde Holz, mega gefährlich. Das weißt du besser als ich. Hast du die Spiele gesehen? Boah, das ist so nach der Vorrunde für mich ein Team, wo ich sage, dem traue ich echt noch viel zu, auch als Kreisligist.
Die haben super Einzelspieler, sehr starke Leute am Ball, die technisch sehr viel mit dem Ball anfangen können. Und wenn sie Ruhe bewahren, ist da, glaube ich, ganz viel möglich. Das war letztes Jahr fast schon so, da sind sie ganz knapp vorbeigeschrammt am Endrundeneinzug. Und den Willen dazu, den haben sie dort, glaube ich, auch. Und das wollen sie, glaube ich, auch machen dieses Jahr. Du hattest Brake jetzt gar nicht genannt, den SV Brake 06. Das klang schon so ein bisschen so, dass die für dich auf Platz 1 dann feststehen in der Gruppe 4, der Halle Brake.
Ja, wahrscheinlich schon. Ohne, dass ich jetzt wahnsinnig viel vom SV Brake erwarte, ist für mich, auch wenn man ein guter Landesligist ist, kein garantierter Endrundenteilnehmer. Einfach weil ich auf den ersten Blick ja so schon 10 Teams besser sehe als den SV Brake. Aber klar, da sind auch so viele Spieler drin, die Halle kennen, die richtig was drauf haben, die gute Zocker sind. Ja, und dann reicht es ja am Ende auch. Also den ersten Tag werden sie überstehen. Und dann musst du vielleicht eben nur am zweiten Tag ja 2 Spiele gewinnen, und das kriegen sie, denke ich, dann doch vielleicht hin, weil die Halle Brake dann vielleicht in der Masse, in der Breite, nicht so wahnsinnig stark ist. Also wir haben jetzt darüber geredet, es fehlt so der richtige Top-Favorit, den du vielleicht in anderen Hallen hast.
Hm. Jetzt lass uns einmal noch schauen. Du hast diese 12 Mannschaften, die in der Halle Brake sind. Was wären so deine 3 Teams, wo du sagst, die siehst du in der Endrunde?
Ja, also einmal kurz, wir haben hier vor uns so die Halle aufleuchten, die seht ihr hinter uns. Deswegen schaue ich da jetzt einmal ganz gespannt drauf. Ja, also ich glaube, SV Hukade wird es machen, auf jeden Fall, die werden durchgehen. Dann gehe ich auf Kirchhörde und auf Sölderholz. Ich glaube, die 3 machen es. Westrich als Wundertüte, Brake als Wundertüte, Löwen, ja, das hab ich gerade gesagt. Also ich glaube, es gibt halt ein, zwei etwas bessere Teams mit Hukade und mit Kichörde. Und dahinter gibt es einfach 4, 5 ähnlich gute Teams. Und ja, schauen wir mal. Also es ist super spannend und der Sonntag wird auf jeden Fall cool werden im Brakel.
Spannende Einschätzung auf jeden Fall. Ich halte ein bisschen dagegen. Ich sage, der SV Westrich, der Kirchhörder SC und der SV Brakel 06 machen es. Vielleicht so die 3 Favoriten aus ihren Gruppen, aber die machen es, das, was ich gesehen habe. Ich habe nicht alles gesehen, denn ich saß in der Redaktion, ich hatte alle möglichen Bildschirme offen mit dem Versuch, alle Hallen irgendwie zu überblicken und immer zu gucken, wo gute Spiele sind. Aber das, was ich gesehen habe, fand ich dann überzeugend. Ich glaube, die 3 machen es und sind in der Endrunde mit dabei.
Würdest du denn sagen, dass dieser Fakt, dass wir in Westrich, und das haben wir nachher in Applerbeck vielleicht auch noch, dieses Stichwort Abschiedsgeschenk, Trainerabschiedsgeschenk, spielt das eine Rolle bei so einem Verein wie Westrich? Du hast jetzt als Endrundenteilnehmer gesetzt.
Das spielt eine Rolle, definitiv. Die wissen ja auch, was fanmäßig da los ist. Ja. Da war auch schon gut was los jetzt in der Vorrunde. Die haben Bock da drauf, die leben diesen Mythos Halle. Also weil einfach es für die was ganz Besonderes ist, weil viele Spieler das auch damit verbinden. Also wir sprechen über das Westrich, was vor knapp 5, 6 Jahren war das, Ende 2019, Anfang 2020, als B-Ligist damals in die Endrunde eingezogen ist, den AS 09 als Oberligisten rausgehauen hat in der Zwischenrunde oder mit dafür gesorgt hat, dass die rausgeflogen sind. Und das verbinden viele damit. Da sind auch bestimmt der ein oder andere Spieler ist deswegen auch dahin gegangen. Also da hat sich richtig was getan. Und dieses Thema Halle wird da seitdem auch richtig ernst genommen. Also nochmal ganz in einer ganz anderen Ernsthaftigkeit als woanders. Möchte nicht sagen, dass es den anderen Vereinen nicht so viel bedeutet. Aber dann jetzt auch nochmal Marc Risse was zurückzugeben als Trainer, der jetzt, der am Saisonende aufhören wird. Der auch deshalb gesagt hat, ich mache jetzt nochmal die Halle, sonst die letzten Jahre hat er es abgegeben, weil er gesagt hat, da nimmt er sich die Zeit für die Familie und guckt sich das gern von außen an, weil er seinen Leuten vertraut, seinem Staff. Aber die wollen auch was zurückgeben.
Ja, ich glaube, dass dieser Aspekt gerade bei so Vereinen wie dem SV Westrich, dem Hörder SC, den Sportfreunden Sölderholz, dass das so echt nochmal eine Sache ist, wie viel bedeutet dir die Halle? Und ein Justin Nordberg zum Beispiel in Sölderholz, ne, einfach so Spieler, die seit noch nicht wahnsinnig alt sind, aber trotzdem schon seit gefühlt 20 Jahren den Dortmunder Fußball kennen. Und das sind dann so diese Spieler, die dann vielleicht auch im Entscheidungsspiel eben brauchst, so die dann vielleicht das 1-0 schießen, eben anders als einen 22-Jähriger, der gerade aus Hagen hier rüber gewechselt ist, zum Beispiel.
Nee, der das nicht einschätzen kann, genau, für den das nur ein Hallenturnier ist. Ne? Und da geht es ja bei den Vereinen auch viel darum, denen das bewusst zu machen, was hier eigentlich in Dortmund passiert in dieser Hallenzeit. Ne? Was das für ein Wahnsinn hier eigentlich ist. Ne? Dass wir mit mehr als 70 Mannschaften hier unterwegs sind, dass wir in 6 Hallen starten, dann auf 4 runtergehen, dann die Helmut-Körnig-Halle haben mit knapp 4.500 Zuschauern irgendwie und dass das über 3 Wochenenden geht. Das muss halt den Spielern dann auch bewusst sein, was das auch für eine Bedeutung hat und auch wie unangenehm und peinlich das sein kann. Jetzt in der Vorrunde, wir haben jetzt über Kemminghausen, hast du ganz kurz angerissen, gesprochen, aber ansonsten gab es jetzt kaum eine Überraschung, eine ganz große. Ne? Also die Favoriten sind alle weiter, haben sich alle größtenteils durchgesetzt, ganz souverän. Aber wenn du jetzt als Favorit zum Beispiel, als Landesligist, als ambitionierter Bezirksligist auf einmal gegen 2 A-Ligisten rausfliegst in der Zwischenrunde, ist dann schon ein bisschen eine kleine Schmach und die möchte sich keiner geben. Das muss man den Spielern einimpfen. Lass uns weitermachen. Wir wechseln die Halle und gehen in die Halle Brückmann. Und da an der Stelle direkt vielen Dank an Katja Wehrland in der Regie, die dafür sorgt, dass das dann im Hintergrund auch direkt aufploppt. Und es ist vielleicht die umkämpfteste und spannendste Halle, die wir für die Zwischenrunde haben. Allein, was wir da an Teams haben, an Mannschaften haben. Ihr seht im Hintergrund, welche Wappen da gerade aufgeploppt sind. Wir sehen den amtierenden Stadtmeister, zweifachen amtierenden Stadtmeister Türkspor Dortmund. Wir sehen Sarajevo Bosna mit dem TuS Hannibal, Landesligisten, den TuS Eichinghof mit Kevin Großkreuz, den VfR Sölde als Rekordsieger der Hallenfußballstadtmeisterschaft Westfalia Dortmund, die natürlich sehr ambitioniert sind, und den FC Brünninghausen und den Hörder SC, also viele, viele Vereine, wo man eine ganz hohe Erwartungshaltung hat. Da habe ich jetzt sogar 1-2 unterschlagen. Also wenn ich an den SV Berghofen denke, die in der Gruppe mit Türkspor Dortmund sind, die haben in der Vorrunde, sind die einfach mal eben kurz durchmarschiert, haben gegen Sölde auch gewonnen und das auch vor dem VfR Sölde. Also da möchte man niemanden unterschätzen. Und in der Halle wird richtig, richtig gut was los sein. Nico, lass uns da auf den ersten Tag blicken. Wir haben am ersten Tag die beiden oberen Gruppen mit Hannibal Bosna und Ayilde Sterne. Und daneben Barob, Türkspor und Berghofen. Türkspor ist durch für dich?
Ja, Türkspor ist durch. Einfach weil sie zu gut sind. Also es klingt jetzt so irgendwie so traurig und so unspektakulär, aber A ist Türkspor ein Oberligist. Das darf man immer nicht vergessen, glaube ich. Nur weil da jetzt 4-4 auf dem Feld stehen, sind es immer noch Oberligaspieler, die ja vielleicht bei Türkspor noch weniger als beim ASC oder so, aber unter wahnsinnig guten Bedingungen trainieren, mehrfach die Woche, einen riesen Coaching-Staff haben und so. Bei Türkspor, wissen wir jetzt, ist ein bisschen rumort, ein paar Problemchen, man weiß nicht genau, wer ist jetzt der Trainer, wer steht an der Seitenlinie und so, aber trotzdem, die Spieler sind einfach so gut, dass dann eben ein Duell mit Robert Barov oder SV Berghofen einfach kein Problem darstellen darf in 2x10 Minuten. Deswegen geht Türkspor da durch. Und dahinter nenne ich einen Namen, über den, finde ich, wird viel zu wenig geredet, und das ist Sarajevo Bosna. Mhm. Die haben eine wahnsinnig gute Vorrunde gespielt, super viele Tore geschossen, haben jetzt ganz viele neue Gesichter, haben im Winter nochmal aufgerüstet, und fliegen für mich komplett unter dem Radar und sind da, und man sieht es ja auch so als Gruppenkopf schon da über Hannibal und Ayilde Sterne, für mich an diesem Tag 1 das zweitstärkste Team nach Türkspor.
Unterschreibe ich. Hätte ich auch auf 1 gesetzt, und dann hätten wir im Duell der Zweitplatzierten wahrscheinlich den TuS Hannibal in der einen Gruppe. Ayilde Sterne hat sich nicht durchgemogelt, sondern zurückgekämpft. Die lagen 0-3 hinten gegen den TSC Eintracht im Entscheidungsspiel. War ich schon durch das Ding, und dann erzielen die erst 3-3, und dann gab es ein wahnsinniges Elfmeterschießen oder 8-Meter-Schießen zwischen Eintracht Dortmund und Ayilde Sterne, wo beide Teams, also was die Torhüter da geleistet haben, phänomenal. Was die Schützen geleistet haben, ja, nicht so gut, aber das war wirklich unterhaltsam. Aber da wird für Ayilde, sehe ich nicht, dass die auf den zweiten Platz kommen, auch wenn Hannibal gerade auch einen Riesenumbruch hat. Also wir haben viele Umbrüche bei einigen Mannschaften, aber Bosna und Türkspor für mich als ersten beiden gesetzt. Die ziehen dann in den Sonntag ein, die kämpfen dann ums Endrundenticket. Ja, und dahinter traue ich dann aber schon Berghofen, aber auch Barob vielleicht die Überraschung zu. Ne? Je nachdem, wer Zweiter wird, da kommt es auch darauf an, wie man sich gegen Türkspor schlägt, und dann, wie das direkte Duell zwischen beiden Teams läuft. Falls es unentschieden ausgeht, kommt dann ja sowas wie die Tordifferenz ins Spiel. Und wer dann auf Hannibal trifft, der hat dann eine Riesenchance, in den Sonntag einzuziehen.
Ja, Hannibal war für mich in der Vorrunde, hat auch in Renninghausen gespielt. Hat auch die größte Enttäuschung, auf jeden Fall, als Landesligist. Ja, im Tabellenkeller auch schwierige Hinrunde, hast du gerade schon gesagt, auch Umbruch wieder gewesen, einige neue Gesichter auf dem Feld gestanden. Ja, aber als Landesligist musst du einfach diese Gruppe mit dem Dusseldorf Özbekley und dem FC Merkur souverän gewinnen. Da gibt's keine zwei Meinungen. Und man hat gegen Özbekley völlig verdient mit 0-2 verloren, was auch an einem sehr guten Dusseldorf Özbekley lag, muss man natürlich auch dazu sagen, aber trotzdem hat mich Hannibal sehr, sehr enttäuscht. Giuseppe Trippi auch nach dem Spiel dann gesagt, boah, ja, ich wäre gern wieder draußen, also so richtig Spaß macht mir das hier gerade nicht. Und dann hast du so eine Gruppe, erstmal Bosna verlierst du dann wahrscheinlich erstmal das Spiel in der Vorrunde, dann spielst du das Entscheidungsspiel. Ja, und dann kommt da zum Beispiel ein SNSV Berghofen, der dann eben Sölde geschlagen hat, der richtig Bock hat, mit Jonah Nählen den besten Torwart der Vorrunde im Tor hatte oder hat. Das kann die erste große Überraschung am Freitagabend werden.
Ja, aber dann auch wieder sympathisch und authentisch von Giuseppe Trippi zu sagen, ja, so richtig Spaß hat er sie heute nicht gemacht, aber ne, so ehrlich muss man auch mit sich selber sein. Da wird der Fokus auch eher auf der Liga liegen. Die wollen nicht absteigen aus der Landesliga und gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass man sich jetzt auch nicht die Blöße gibt hier in der Halle. Und gerade dann, also immer wenn wir Teams hier eher ein bisschen schlechter sportlich reden, auf einmal lass sie gegen Bosna auf einmal irgendwie ja ihren Weg finden und das könnte unterhaltsam werden. Der Samstag, der Zwischenrunden-Samstag in der Halle Brückmann ist auch vollgepackt. Also da weiß ich auch gar nicht, wen ich da wie als Favoriten sehen soll, einschätzen soll. Wir haben Westfalia Dortmund, den FC Brünninghausen und den Hörder SC in einer Gruppe. In der anderen Gruppe den TuS Eichinghofen mit Kevin Großkreuz, VfR Sölde und den DJK TuS Körne. Wer sind da für dich da die beiden Gruppensieger?
Also erstmal glaube ich, das kann man so klar sagen, dass das der geilste Tag dieser Zwischenrunde werden wird. Also ich glaube, wer noch kein Ticket hat, sollte jetzt schnell beim Fußballkreis Halle Brückmann Samstag auf Kaufen klicken, weil das Ding, die werden weg sein, die Tickets auf jeden Fall. Total cooler Tag. Und ich hatte gestern mit Timo Janisch in der Redaktion drüber geredet. Es ist irgendwie verrückt, wenn du mit dem DJK TuS Körn einen guten A-Ligisten hast, der wirklich eine gute Hinrunde spielt, letztes Jahr eine gute Saison gespielt hat und da aus meiner Sicht einfach das schwächste Team ist, also das der große Underdog. Und das ist schon hart. Und Favoriten, der FC Brünninghausen, den muss man ja natürlich nennen, irgendwie als Westfalenligist. Hat jetzt aber halt in den letzten Jahren nie so wahnsinnig überzeugt. Immer so ein gutes Team gewesen in der Halle, aber nie so ganz, wo du sagst, boah, sind die richtig gut. Jetzt haben sie eine gute Vorrunde gespielt. Ne? Andererseits erwartest du auch als Westfalenligist. Ja, also ich mach den Call, dass in der ersten Gruppe Westfalia Dortmund weiterkommt. Weil das hatten wir eben schon mit Westrich und mit Sölder Holz, mit diesen Teams, die halt wirklich für diese Halle brennen und die beiden Temmes, ja, die wissen, wie viel Rampenlicht auf dieser Halle liegt und das haben sie immer gesagt, wir wollen immer in die Endrunde kommen, das haben sie als C-Ligist schon gesagt, sagen sie jetzt als A-Ligist, das werden sie auch in der Landesliga möglicherweise noch weiter sagen, und die werden da sowas von brennen, dieses Spiel mit Brünninghausen. Und ich sehe da Westfalia Dortmund nicht schwächer als den FC Brünninghausen.
Ja, ich hab vor dem Turnier gesagt, dass Westfalia die Enttäuschung des Turniers sein wird. In der Vorrunde haben sie mich schon Lügen gestraft, also haben sie richtig gut gemacht. Aber auch der FC Brünninghausen sah für mich besser aus, als ich es erwartet hätte, weil da war vorher ganz klar kommuniziert, so wichtig ist uns das hier gar nicht. Fokus auf der Liga und muss jetzt auch nicht jeder mit dabei sein und mitmachen. Dafür sah das aber richtig gut aus. Sie haben die jungen Spieler, die sie haben, die können einfach richtig was am Ball. Die sind technisch gut ausgebildet. Die sind einfach vom Kopf her ein Ticken schneller gewesen als ihre Gegenspieler. Deshalb sehe ich Brünninghausen in einer Favoritenrolle im Gegensatz zu Westfalia. Trotz dessen und möchte auch den Hörder SC da nicht unterschätzen. Ne? Also auch die haben das Spiel gegen Türkspor auch relativ lange noch offen gehalten, haben gegen Türkspor auch geführt und haben einfach eine gute Hallenmannschaft. Das haben sie dann auch in den entscheidenden Spielen dann am Ende in der Vorrunde in der Halle Nette gezeigt. Und ja, ich glaube am Ende, Brünninghausen setzt sich durch und dann wird es ein Zweikampf zwischen dem Hörder SC und Westfalia Dortmund, wo ich es nicht genau einschätzen kann, wer es am Ende machen wird. In der anderen Gruppe finde ich es deutlich schwieriger. Der TuS Eichinghofen, nicht komplett überzeugend. Also klar, 16 Tore in 20 Minuten musst du erzielen gegen Westfalia Kichlinde, war es, glaube ich, ja. 16-1 gewonnen. Das Entscheidende, weil man eine bessere Tordifferenz hatte. Aber gerade gegen Dorstfeld, gegen den A-Ligisten, hat man sich dann sehr lange sehr schwer getan. Ne? Und dann Da bin ich sehr gespannt, weil der VfR Sölde auch ein paar gute Hallenspieler hat. Einfach, die sind auch ganz gut ausgestattet. Wenn ich an Leute denke, wie Patrick Johann irgendwie, der einer der besten Techniker in Dortmund ist. Den DJ Katus Körner hattest du gerade auch schon angesprochen, möchte ich auch nicht komplett abschreiben. Also das könnte schon sehr, sehr eng und sehr viel auf Augenhöhe sein und werden. Ich glaube, Eichinghofen wird sich dann durchsetzen. Und im Duell der Zweitplatzierten, ja, ich tippe auf Sölde gegen Hörder SC. Ja. Ich tippe eher auf Sölde, dass die den Sonntag einziehen. Find's aber komplett offen. Wenn du jetzt aus den vier Gruppen deine drei Teams nehmen möchtest für die Endrunde.
Ja.
Ich würde dir sagen, begründe es auch erst gar nicht. Wir werden uns bei keinem Verein jetzt mehr beliebt machen. Also ich würde sagen, mach's kurz und schmerzlos. Lass da drei kommen, wo du sagst, die ziehen in die Endrunde ein und ja.
Okay, dann sage ich Türkspor, Bosna, Eichlinghofen.
Okay.
Das sind meine drei Teams. Oh ja, das tut mir so weh. Also, weil das sind so Teams, wo du denkst, boah ja, ich hätte total gerne Sölde, ich hätte total gerne Hörder SC, es war ja Dortmund, alle in der Endrunde, weil die alle Spaß machen, super tollen Fußball spielen und auch in anderen Hallen mit Sicherheit auch weiterkommen würden. Aber jetzt hast du halt diese super aufgeblähte Halle Brückmann mit so vielen Favoriten. Aber ich sag Türkspor, Bosna, Eichinghofen und du sagst?
Türkspor, Brünninghausen und Sölde.
Sölde, ja.
Ja. Bisschen was anderes. Wir müssen ja auch ein bisschen was an Meinungsvielfalt hier haben und an unterschiedlichen Teams. Und ich würde sagen, wir machen den Sprung. Ich scrolle hier die ganze Zeit auf meinem iPad durch, damit ich immer die richtigen Hallen erwische. Und ich hoffe auch, es ist abgestimmt mit Katja in der Regie. Halle Huckade habe ich hier als nächstes stehen. Und es passt perfekt. Es gibt zwei Daumen nach oben sogar. Das ist ein Traum. In der Halle Huckade, über die ich mich, also ich habe mich ein bisschen aufgeregt über die Halle, wo ich aber am meisten Chancen sehe, für Kreisligisten irgendwie in die Endrunde zu kommen. Also es ist die beste Halle dafür, für eine komplette Überraschung zu sorgen. Und du hast auch ein, zwei, glaube ich, von den Spielen sehen bei dir. So ist Özbekai unter anderem, da können wir gleich noch drauf zurückkommen, aber es ist wirklich die beste Möglichkeit, in die Endrunde mit einzuziehen. Und da sind ein, zwei Teams auch mit dabei, gerade aus dem Bereich der A- und B-Liga, die halt gute Chancen darauf haben. Lass uns mal die Gruppen nacheinander durchgehen. Wir haben in Gruppe 1 und Gruppe 2, die am Freitag spielen. Gruppe 1 sehen wir oben links im Hintergrund, den AS 09 Dortmund, TV Brechten und den Dorstfelder SC. Aplerbeck ist gesetzt.
Ist gesetzt, klar.
Ja.
Müssen wir nicht drüber reden. Ich da auch so ein bisschen die Frage, wer spielt mit? Ne? Wer hat Bock auf Halle? Das war ja auch in den letzten Jahren immer wieder die Frage. Wobei man dann oft auch gemerkt hat, in den entscheidenden Spielen war dann ein Friedrich, ein Waschewski, Opoku war jetzt auch in der Vorrunde dabei. Die sind dann einfach so gut, dass die einfach dann noch Spieler alleine entscheiden können. Und ich glaube einfach, dass diese Qualität, die ein ASC hat, frühestens am König Tag 2 im Viertelfinale mal auf die Probe gestellt wird. Vielleicht von Türkspor, Eichlinghofen, wie auch immer, aber bis dahin gibt es da einfach keinen Konkurrenten.
Die haben es souverän gemacht, mehr aber auch nicht. Also es war nicht komplett irgendwie so, dass man sagt, das war ein super dominanter Auftritt. Also am Ende gewinnt man 11-3 gegen den TuS Ewing Lindors, aber kassiert aber trotzdem vom TuS Ewing Lindors 3 Gegentore. Man hat aber auch am Kader gemerkt, also wir haben Leute dabei gehabt wie Jan-Patrick Friedrich, Lars Waschewski, Elias Opoku, die das die letzten Jahre auch mitgemacht haben, aber auch viele jüngere Talente, die zum ersten Mal mit dabei waren, und das ist ein, glaube ich, bekanntes oder so ein kein Problem, sondern eher etwas, der Fokus liegt da auf der Liga. Ne? Das ist wichtiger für viele Spieler auch. Man möchte sich auch nicht unbedingt verletzen in der Halle. In der Halle besteht die Gefahr halt immer wieder. Bin aber sehr gespannt, wenn jetzt, also Marco Stiepermann, glaube ich, jetzt zurückkommt in der Zwischenrunde, an der Seitenlinie stehen wird, der wird denen das auch nochmal einen Ticken mehr einimpfen, das Ganze ernst zu nehmen. Der weiß, welche Bedeutung das Ganze hier hat, auch wenn die Liga im Fokus ist, den Spagat zu gehen, das ist der Anspruch, glaube ich, des Vereins, weil die Blöße sich zu geben, in der Zwischenrunde rauszufliegen, das möchte man auf keinen Fall. Wie siehst du es denn dahinter aufgestellt, Brechten oder Dorstfeld?
Oh, Dorstfeld fand ich sehr gut,
ja.
Habe ich gesehen, haben wir eben schon angesprochen, 2-2 gegen Eichlinghofen gespielt, hat mir sehr gefallen, irgendwie angeführt von Peter Brudoncala, der irgendwie gar nicht so viel gespielt hat, also weil er doch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, aber dann trotzdem, wenn er auf dem Platz stand, einfach diese Routine hat, diese Aura, schießt dann auch noch den entscheidenden Elfmeter, um Dorstfeld weiter zu schießen. Brechten auch sehr viele Spieler, die man einfach kennt in Dortmund. An Dominik Deppe vorneweg. Wo man einfach denkt, boah, die wollen einfach nicht ausscheiden, ne? Also die haben einfach, also für die ist es eine Schmach, jetzt hier rauszugehen. Klar ist die Gruppe auch härter als die Parallelgruppe und einer muss raus. Und ich glaube auch, dass das Duell zwischen Brechten und Dorsfeld eher an Brechten geht wahrscheinlich. Aber spannend auf jeden Fall. Vor allem, weil ich Dorsfeld, wenn man Zweiter würde, auf jeden Fall zutraue, das Entscheidungsspiel zu gewinnen. Und dann am Sonntag auch durchaus die Möglichkeit sehe, dass man in die Endrunde einzieht.
Brechten hat souverän gemacht. Ich hab reingeguckt in die Spiele. René Mennebrücker, der zurückkam von Kirchsterne, der hat da sofort seinen Einfluss auch gehabt. Dominik Depp hat es so angesprochen. Und die Fans hatten einen großen Einfluss auch nochmal. Also war vielleicht so das Stimmungsstärkste, was ich gehört hatte, auch von unserem Kommentatoren-Trio, was wir hatten in Huckerl und von unserem Fotografen. War das Stärkste an beiden Tagen in der Vorrunde, was der TV Brechten auf die Beine gestellt hat. Ein bisschen schade, dass dann mehr über den Mini-Protest geredet worden ist, als über den eigentlichen Support. Da waren die Ticketpreise eher das Thema, wobei ich da, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, einfach sagen muss, dass wir es in Dortmund eigentlich ganz gut haben. Also wir in anderen Städten, auch in Nordrhein-Westfalen, sind die Preise noch teurer und da kriegt man nicht das geboten, was man hier geboten bekommt. Ich kann es verstehen, wenn man alle Tage irgendwie zusammennimmt, dann wird es natürlich happig, dann wird es teuer. Wenn man sagt, ich bin so ein riesen Amateurfußballfan, ich möchte 2 Tage Vorrunde, 3 Tage Zwischenrunde, 2 Tage Endrunde gucken, dann ist man natürlich mit einem Batzen Geld dabei. Gleichzeitig ist, also sonst gibt es diese Veranstaltung halt nicht. Ne? Also die Veranstaltung muss finanziert werden, muss gegenfinanziert werden. Die Vereine, die das ausrichten, die da Kapazitäten für reinstecken, auch die müssen was zurückbekommen und es geht dann leider nicht anders. Und man kriegt halt 4-5 Stunden wirklich echt unterhaltsamen Fußball geboten. Ich tue unterhaltsam, weil in der Vorrunde ist es nicht immer so gut, aber es ist dann unterhaltsam. Ein bisschen schade, dass dann mehr darüber gesprochen wird, weil der Support, den ich auf Bildern und in Videos gesehen habe, auch beim TV Brechten auf den Social Media Kanälen, der war überragend. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Das könnte ein Faktor sein.
Ich glaube, dieses Preisthema, da wissen viele gar nicht, wie gut es uns hier in Dortmund geht. Also, wie gesagt, ich komme aus Ostwestfalen, aus der Bielefelder Ecke. Da weißt du teilweise im November nicht, wer die HSM ausrichtet. So, und dann kannst du froh sein, wenn du 2 Schiedsrichter findest oder einen Verein, der da noch irgendwie 10 Ordner hinstellt. Und man muss ja wirklich sagen, dass die Dortmunder HSM nicht nur das größte Turnier Deutschlands ist, Amateurfußballturnier Deutschlands, sondern vor allen Dingen halt auch dann einfach ein riesen Zuschauermagnet, was da in Massen bewegt wird. Es läuft eigentlich alles immer problemlos. Ja, und dann bezahle ich eben 8,50 Euro, jetzt in der Zwischenrunde 10,50 Euro für 4-5 Stunden ansehnlichen Fußball, der Spaß macht, in einer schönen Halle mit Moderatoren und so weiter und so fort, ist mir das dann auch wert, ja.
Ja, kann ich verstehen. Und ich glaube aber trotzdem, dass man das beim Fußballkreis ernst nimmt. Man hat sich's angehört, man ist auch offen für einen Dialog. Das ist das Gute hier dann, glaube ich, auch. Und wir können, glaube ich, echt froh sein, dass wir so ein Turnier hier haben. Also ich kenne andere Großstädte, da gibt's das teilweise gar nicht in Deutschland und teilweise nicht mehr im Ansatz in der Größe, weil sonst müssen wir irgendwann darüber reden, dass nur noch die 20 besten Teams in Dortmund teilnehmen und dann spielen wir das nur noch in der Sporthalle Wellinghofen. Dann kosten die Tickets vielleicht 5 Euro, dann geht das Ganze aber nur 1 oder 2 Tage und dann interessiert sich aber auch kaum einer mehr dafür, weil es dann nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommt und gleichzeitig aber auch immer wichtig, dass sich so Fanproteste auch abbilden können und auch sollen und auch Unmut deutlich gemacht wird, um mal einfach darüber zu reden, um auf das Problem oder das Thema aufmerksam zu machen, wenn es einigen da unter den Fingern juckt. Und ich glaube, der Fußballkreis ist ja sehr offen für. Gucken wir auf Gruppe 2. Und das ist für mich eine Gruppe, da sehe ich eine richtig gute Überraschung drin in der Gruppe. Denn der FC Sandsack, da durfte ich auch ein bisschen zugucken aus unserer Redaktion heraus. Die haben es richtig gut gemacht. Also die waren phasenweise richtig gut. Die haben 2, 3 richtig gute Spieler, Emre Barış, Armin Mazutowski, wirklich guten Fußball gespielt. Und das als B-Ligist. Und den traue ich jetzt zu, als Erster direkt weiterzukommen in den Zwischenrunden Sonntag.
Ja, ich verstehe, wo du herkommst. Ich sehe das nicht so richtig, weil ich das Sonntag nicht zutraue, jetzt so das durchzuziehen über zumindest noch einen Tag mehr. Aber natürlich, es ist vielleicht die schwächste Gruppe, die es jetzt in der Zwischenrunde gibt. Mit Wellinghofen aus Malispor. Aus Malispor, ja, auch wieder im Umbruch, Bezirksligist, Trainer weg, Topspieler sind weg. Ja, ist auf jeden Fall schlagbar. Also es ist nicht der SC aus Malispor, der nach 15 Wochen Tabellenzweiter der Bezirksliga 8 ist, darüber müssen wir nicht reden. Ich gehe aber da eher auf Wellinghofen, also weil ich weiß nicht, ich mag den FC Wellinghofen als Mannschaft.
Wellinghofen spielt am Tag danach. Wir haben Balıkesirspor, haben wir da mit.
Ah, dann habe ich die Logos vertauscht. Guck ja. mal. Ich hab meine Brille aufsetzen sollen. Okay, dann erst recht. Okay, dann hat sich das erledigt. Dann gehen wir auf Sandsack. Doch, dann machen wir das.
Also es ist Balıkesirspor, die ja in Gruppe 2 gemeinsam mit Osmanlıspor und Sandsack spielen. Deshalb, ich sehe ja, Sandsack da in der Power Position. Wir gucken aber dann jetzt auf den Samstag und da kannst du jetzt einmal noch dein Loblied auf den FC Wellinghofen weiter singen, denn der spielt in Gruppe 3 gegen den TuS Evingen-Lindenhorst und gegen Urania Lütgen
ja.
Dortmund.
Okay, dann im Prinzip die Argumentation ist die gleiche. Ähnlich schwache Gruppe wie die Osmanlıspor-Gruppe. Wellinghofen da sogar auf den ersten Blick der Favorit.
Weil die es auch gut gemacht haben.
Genau, ne? Richtig.
Also die haben es in der Vorrunde richtig gut gemacht. Sehr souverän weitergekommen, auch für einige überraschend, wie das passiert ist. Aber ja, das ist, glaube ich, eine gute Gruppe, um in den Sonntag einzuziehen.
Ja, genau. Und dann auch doch, das ist so, weil auch Wellinghofen jetzt also aufgestiegen ist, das Team zusammengehalten im Kern. Man kennt sich, viele Dortmunder, die rumkicken. Ja, und ich glaube, man hat einfach Bock, vielleicht auch mal jetzt einfach den Run zu starten. Man hat jetzt eine gute Chance in der Halle Huckade. Wird man den Brückmann zum Beispiel spielen, wäre man mit Sicherheit der Underdog. Jetzt ist man ja, vielleicht ein Top-5-Team oder Top-4-Team, wie auch immer. Ja, also ich traue Wellinghofen zu, auf jeden Fall den Sonntag zu erreichen und dann, wieso nicht auch, die Könighalle.
Mhm. Gruppe 4, vielleicht die ausgeglichenste Gruppe und auch eine sehr anspruchsvolle Gruppe. TuS Holstein-Sommerberg, Bezirksliga-Aufsteiger, SuS Özbekley, ein sehr stabiler, sehr, sehr guter Alligist, den du auch gesehen hast. Da kannst du bestimmt gleich nochmal ein, zwei Sätze zu sagen, weil die haben es dir, glaube ich, ein bisschen angetan. Und mit Blau-Weiß-Huckade, wo aktuell der Top-Torjäger der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft spielt, mit Jan-Luca Knob, 10 Treffer bislang erzielt, führt die Torjägerliste an. Wem traust du da den Sprung in den Sonntag direkt zu?
Ja, da finde ich fast ein bisschen schade, dass einer ausscheidet von den dreien, weil ich alle drei ganz gerne mal in einem Spiel gegen Morden SV Brakel sehen würde, ein Homburger SV zum Beispiel. Hast gerade schon gesagt, also Özbekley hat es mir echt angetan. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ohne Gegentor Hannibal und den FC Merkur geschlagen. Vorneweg Kimaz Hamza mit einer richtig, richtig guten Leistung in der Halle. Man hat auch gemerkt, die haben einfach Spaß. Die schießen Tore mit der Hacke. Kimaz Hamza setzt an Faruk-Zieher an. Versucht irgendwie Rabona-Tore zu schießen und das macht richtig Spaß zu schauen. Auch 150 Fans dahinter gewesen, die richtig Bock hatten anzufeuern. Ja, und ich sehe, dass Özbekley da mit Blau-Weiß-Huckade und Holzen-Sommerberg auf jeden Fall nicht als Underdog, auch wenn er potenziell vielleicht das schwächste Team ist, zumindest was die Liga angeht. Ich sage, dass Özbekley das Ding gewinnt. Und dann haben wir das Duell Holzen gegen Jan-Luca Knob. Und das sieht, finde ich, eher nach Holzen aus, weil ein Knob auch nicht alles ist vielleicht und Holzen als Team besser sein wird. Deswegen denke ich, dass Özbekley durchgeht und Holzen auf Platz 2 dann ja Urania oder Evingen-Lindenhorst schlagen wird.
Okay, deine drei Mannschaften für die Endrunde aus der Hallo-Karte.
ASC,
hast du klar, da müssen wir nicht, als Oberligist, ranghöchstes Team.
Genau, geht durch. Würde auch sagen, dass die kein Spiel verlieren werden. Problemlos durchgehen. Dann nehme ich Brechten und Özbekley. Boah, das okay. ist, ja, doch, ich, doch, die nehme ich, die drei. Okay.
Das wird schwierig, ja. Also ja. Beim ASC 09, da gehe ich sehr gerne mit, bin ich bei dir als Oberligist, sehe auch nicht die ganz großen Probleme für die, bin sehr gespannt, wie sich Brechten gegen die schlägt, aber auch Dorsfeld, aber es ist einfach so viel Qualität hinter und das ist halt ein ganz anderes Level, auf dem die nochmal spielen und trainieren. Aber klar, in 20 Minuten, da kann auch viel passieren. Aplerbeck sehe ich aber in der Endrunde definitiv. Ja, und dahinter finde ich sehr, sehr spannend. SuS Özbekley gehe ich mit, einfach weil du so viel geschwärmt hast und ich ein paar Ausschnitte sehen konnte. Das sah sehr gut aus. Und dann bin ich aber auch schon, und da kommt es dann auf die Entscheidungsspiele an, weiß auch bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es möglich ist, ob Blau-Weiß-Huckar dann auch trotzdem noch weiterkommen könnte, weil dann wird Holsten-Sommerberg am ersten Zwischenrundentag raus, oder am zweiten Zwischenrundentag rausfliegen, aber ja, also Espelklei und Aplerbeck auf jeden Fall und dann schwanke ich ein bisschen zwischen ja, Sandsack, Wellinghofen und Blau-Weiß-Huckade. Mhm. Und da fällt es mir richtig schwer. An sich würde ich sagen Blau-Weiß-Huckade.
Ja, da ist auch dann die Frage, ob ein Luca Knoh eben seine Tore wiederholen kann. Jetzt muss man ja auch
gerade sagen, wenn die Gegner auch ein bisschen stärker werden. Ne?
Genau, richtig.
Das ist jetzt der Fall.
Ich natürlich sagen, dass er jetzt die Möglichkeit hatte, auch ein Entscheidungsspiel zu spielen in der Vorrunde, weil Huckade eben nicht als Gruppensieger durchgegangen ist. Und dann eben in 3 Spielen 10 Tore gemacht hat, was eine Wahnsinnsleistung ist, auf jeden Fall. Aber das muss man dann auch eben erstmal gegen Özbeklei und gegen Holsten wiederholen. Wenn er das schafft und wenn er zeigt, dass er jetzt vielleicht nochmal einen Schritt gemacht hat in der Hinrunde, in der letzten Saison, dann ist Huckade auf jeden Fall ein Team für die Könighalle.
Ja, das sehe ich auch so. Und das ist eine super Halle, um in die Könighalle zu kommen. Also den Anspruch sollten alle A-, B-Ligisten da mitnehmen, die ja eine Chance haben drauf. Weil da kann man die Bezirksligisten, die drin sind, mit Brechen aus Mannisbau und Holsten-Sommerberg ärgern. Ja, Aplerbeck vielleicht auch, eher unwahrscheinlich, aber ja, also Halle Huckade bietet die besten Möglichkeiten für die Kreisligisten in die Helmut-Körnig-Halle einzuziehen. Und wir machen den Sprung in die letzte und vierte Halle dieser Zwischenrunde, die Halle Kreuzstraße. Da sind wir am ersten Tag mit Mengele 0820, ÖSG Viktoria und BV Viktoria Kirchsterne. BV Viktoria Kirchsterne hast du selbst gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Hat Hombruch beinahe geschlagen, habe ich eben schon gesagt, als Jan Hennig kurz zur Krake wurde in Renninghausen. Hat vor allen Dingen damit zu tun gehabt, dass Hombruch schwach gespielt hat. Kirchsterne hat einen guten Eindruck gemacht für den B-Ligisten, ohne Frage. Aber jetzt nicht so gut, dass ich sage, boah, die sind auf jeden Fall gesetzt für den Sonntag. Da sehe ich Menge da einfach mit so vielen Hallenexperten einfach etwas besser.
Mengele war auch sehr souverän. Ja. Also die haben auch ein paar technisch echt beschlagene Spieler. Wenn ich da an Christoph Thielka denke, aber auch an Michael Baye, dem Torjäger von Mengele, Louis Wissing, die wissen alle mit dem Ball umzugehen. Ilias Makan haben auch sehr souverän gespielt in der Vorrunde. Einen guten Eindruck hinterlassen.
Ich glaube, bei solchen Teams, das haben wir ein paar Mal jetzt, Mengele, da haben wir Westfalia Huckade, SV Brakel 06, das sind auch so Teams, die jetzt einfach sagen, ey, ich möchte mir jetzt in der Halle diesen Schwung für die Rückrunde holen, ne? Weil ich einfach eine schwache Hinrunde gespielt habe, komplett unter den Erwartungen gelaufen bin. Und wenn ich jetzt hier in die Endrunde einziehe, ne, ey cool, dann haben die mal ein Erfolgserlebnis, Nico Anders, der jetzt einige Spiele verloren hat als Trainer, möchte jetzt auch zeigen, dass er was drauf hat in der Halle. Ja, und das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit für Mengele, jetzt erstmal Gruppensieger durchzugehen und dann eben auch die Könighalle zu erreichen.
Gruppe 2, Landstrop, Wickede und FC Dortmund 18. Ja. Wickede hat der Kollege Timo Janisch vorgeschwärmt, also in Wickede herrscht Euphorie, guten Eindruck hinterlassen in der Halle, nette, aber BV Teutonia Landstrop vielleicht der Underdog, das Team, was vielleicht am meisten überrascht hat, Ewing Selimiyorspor geschlagen, guten Eindruck hinterlassen in der Vorrunde, souverän sich durchgesetzt, das gegen einen Bezirksligisten, der eigentlich Ambitionen hatte, ja, in die Helmut-Körnig-Halle mit einzuziehen. Und wen schätzt du da ein für den Zwischenrundensonntag?
Ja, schwierig. Es ist so ein bisschen, hatte ich eben bei einem anderen B-Ligisten auch schon, ich weiß nicht mehr, was es war, aber mir fehlt da so ein bisschen die Vorstellungskraft, dass Teutonia Landstrop diese Leistung nochmal genauso abliefern kann. Nur ist die Gruppe relativ schwach, FC Dortmund 18 und Wickede. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die individuelle Qualität da einfach reicht, um ein Wickede, was super gespielt hat, was diesen Schwung jetzt auch mitnehmen möchte, viele, viele Abstiege, viele negative Nachrichten und so, jetzt einfach hat und jetzt ja, dann einfach diese Gruppe jetzt genießt und sich freuen kann, dass man eben mit 2 Siegen gegen 2 B-Ligisten jetzt einfach den Sonntag einziehen kann. Das wird Wickede tun, denke ich schon.
Das heißt, wir haben Wickede und Mengele, ja, die wir beide vielleicht eher auf der 1 sehen. Und im Duell der Zweitplatzierten, Viktoria Kirchsterne, sehe ich einen Ticken vor ÖSG Viktoria. Und dann Landstrop sehe ich vielleicht auch einen Ticken vor dem FC Dortmund 18. Das könnte auf jeden Fall interessant werden und die große Chance, einfach mal für die Überraschung zu sorgen, als B-Ligist und in die in den Zwischenrunden Sonntag einzuziehen, wo man dann am Ende auch trotzdem ja um die Endrunde mitspielt. Ne?
Ja, das ist ja das Ding. Du brauchst ja im Prinzip am Sonntag, musst von drei Spielen musst du zwei gewinnen, letztendlich, ne? Du kannst sogar theoretisch zwei verlieren, dann dieses Entscheidungsspiel der Verlierer über Kreuz und so. Und das ist ja möglich. Also wenn du halt den Sonntag erreicht hast, heißt das, dass du schon mal ein paar Spiele gewonnen hast, dass du Tore geschossen hast. Und dann kannst du natürlich auch an so einem Sonntag in 2x10 Minuten, ich guck einmal auf die Liste, vielleicht auch mal ein ewiges Limitspor schlagen. Haben wir mit Landstrop gesehen. Und dann stehst du halt plötzlich in der Könighalle und weißt nicht, vielleicht nicht so ganz, wie du da hinkommen bist, aber das ist ja auch egal dann.
Genau, da redet dann keiner mehr drüber. Am Ende, wenn du dabei bist am Finalwochenende, dann hast du es verdient, dann bist du einfach mit dabei.
Klar.
Der Zwischenrunden Samstag, da könnte es Favoritenscheitern geben. Also da haben wir echt einige Teams dabei. Es ist fast schon schade, wenn da ein, zwei von rausfliegen, aber darauf wird es dann hinauslaufen. Was grundsätzlich bei der Konstellation so ist in der Halle Kreuzstraße. Also wir haben Schüren als Westfalenligist, als einen der Favoriten auch auf den Titel, weil einfach so viele Spieler, die schon so viele Titel, Hallentitel gewonnen haben hier in Dortmund und einfach wissen, wie das ganze Ding hier läuft und sich da auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir haben Ewing Selimierspor als Bezirksligisten, Rot-Weiß Germania. Und in der anderen Gruppe, einen der Top-Bezirksligisten mit KF Schari, den FC Roche als Landesliga-Tabellenführer. Ja, und Lokomotive Lütgen Dortmund, die sich freuen, in der Zwischenrunde dabei zu sein, aber nicht die einfachste Gruppe erwischt haben in der Zwischenrunde. Wen siehst du aus diesen sechs Teams am Ende überleben und vielleicht in den Sonntag hineinziehen? Also
ja, ich glaube vor allen Dingen Ewing Selimierspor wird sich ärgern, dass man nicht Gruppensieger geworden ist, weil wenn man jetzt die Logos tauschen würde und
der Freitag wäre einfacher.
Jetzt hast du am Freitag wird, wenn ich es richtig sehe, auf jeden Fall ein B-Liges weiterkommen. Mindestens ein B-Liges, ist richtig? Ja, genau.
Das ist richtig.
Ja. Und am Samstag wird auf jeden Fall ein überkreisliches Team ausscheiden.
Genau.
So, Lok Lüdo und Rot-Weiß Germania, wobei auch Germania dafür bekannt ist, guten Hallenfußball zu spielen.
Germania hat Roche auch sehr lange geärgert und es ist Roche richtig schwer gemacht. Ja. Also ist, glaube ich, 2-1 ausgegangen, die Partie zwischen den beiden. Und Roche spielt da mit Spielern, die haben teils richtig gutes Oberliganiveau und müsste die Erwartungshaltung eigentlich sein, Rot-Weiß Germania sehr souverän und deutlicher zu schlagen. Es geht am Ende 2-1 auch sehr knapp. Also ich traue Germania gegen Ewing Selimierspor auf jeden Fall etwas zu. Schön hängt davon ab, wie schön an dem Tag drauf ist, ne? Also hatte den Eindruck so ein bisschen, als ich bei dir reingeguckt hatte, dass du mir irgendwann mal die Nachricht geschrieben hast, oh, Hörde trifft hier gerade gegen Schüren. Da habe ich mal reingeguckt, da dachte ich so, oh, so souverän wirkt das hier alles nicht beim BSV Schüren. Man merkt die Klasse, man merkt, was die können, wenn sie wollen, wenn sie das Tempo mal angezogen haben, aber so durchgehend war das noch nicht.
Ja, in der letzten Podcast-Folge hatte Jari Sprenger da auch am Ende gefragt, von wem wir erwarten, der nochmal eine Schippe drauflegen muss, und das muss Schüren, ohne Frage. Hast du ja gerade schon angesprochen. Fangen wir an, Kevin Brümmer, Dino Jaferowski, Mo Achil im Tor, und wir können 10 Namen dann nennen, die alle die Halle in- und auswendig kennen. Dafür war es recht wenig in der Vorrunde. Allerdings ist man dann auch völlig souverän weitergekommen. Ne? Das gute Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und das kann halt ein BSV Schüren auch, weil man die Halle halt kennt. Und jetzt wird man auch eine Schippe drauflegen, das ist ganz, ganz sicher, deswegen wird man da auch durchgehen. Ich hätte Schüren gerne gegen Schari oder Roche gesehen, gegen ein richtiges Top-Team, das die Halle auch gut bespielen kann. Vielleicht dann ja am Sonntag, dass man da irgendwie mal Schüren richtig fordert. So gegen Ewing und gegen Germania wird man durchgehen. Ja, und Schari gegen Roche ist ein geiles Spiel, ne? Also das sind ganz, ganz viele Spieler. Ist auf der einen Seite Emre Jesilova als Ex-Profi, der alles kann, der auf dem Feld wahnsinnig gut spielt. Bei Schari hast du 3-4 Spieler, die auf jeden Fall höher spielen könnten, als sie aktuell noch tun. Das ist cool, und ich keine Ahnung, wer der Gruppensieger wird. Also wenn ihr mich festnageln müsstest, würde ich Roche sagen. Aber da hast du schon gesagt, da war die Vorrunde halt nicht so berauschend, ne?
Ja, das zweite Spiel war souveräner, aber gegen Germania hat man sich schwer getan. Aus den 12 Mannschaften, deine 3 Teams, wo du sagst, ey, die schaffen es am Ende. Die ziehen am Ende in die Helmut-Körnig-Halle noch mit ein.
Ja, sagen wir Schüren auf jeden Fall. Die gehen vorne weg. Sagen wir FC Roche, auch weil ich sie als Titelfavorit getippt habe in unserem Tippspiel vor der HSM. Ja, und ich glaube, dass es dann am Ende, es gibt ein Verlierer-Entscheidungsspiel über Kreuz zwischen Mengede und Schari. Ob das möglich ist, müssen wir nach meinem Spielplan gucken. Aber das habe ich irgendwie so ein Gefühl. Und dann macht es Mengede, weil sie die Halle besser kennen als Shari. So, okay. Shari geht raus.
Spannend. Ja, ich habe eine Änderung. Ich sag, Shari kommt weiter. Mengede kommt, ne, sind es doch zwei Änderungen. Also Shari, nee, doch, Schüren, Shari und Mengede sind meine drei Teams für die Endrunde. Drei Favoriten, aber gleichzeitig auch der FC Roche als einer der Mitfavoriten auf den Titel ist auch raus. Ich habe immer das Gefühl, also war die letzten Jahre schon so, wir haben die in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder als Geheimfavoriten gehabt, weil wir gesehen haben, wen die im Kader haben, weil wir wissen, was die Spieler können. Und ich habe immer wieder das Gefühl, die nehmen das Ding überhaupt nicht ernst. Ja. Die wissen es überhaupt nicht zu schätzen teilweise an manchen Stellen, um was es da geht irgendwie, was das einigen Vereinen bedeutet, da überhaupt mitzumachen und in die Helmut-Körnig-Halle mit einzuziehen. Und Shari, wenn ich da so Geschichten höre, und vielleicht gibt's die bei Roche auch in der Form, aber wenn ich bei Shari Geschichten höre, wie das, ich glaube, Mohamed Jabri war es, der Torjäger, glaube ich, mit angebrochenem Handgelenk irgendwie gespielt hat oder so. Mahmoud Najdi ist, glaube ich, seit Wochen, Monaten angeschlagen, verletzt. Die spielen trotzdem, ne? Und da ist wirklich Mohamed Jabri, ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hatte, irgendwie Halle mitgespielt, danach wieder ins Krankenhaus gecheckt und sowas, und um zu gucken, ja, kann ich nächste Woche wieder weitermachen, ne? Und es ist so die Leidenschaft, das finde ich gut. Irgendwie, ich möchte das Roche gar nicht so komplett absprechen. Die Qualität ist da. Ich glaube aber, Shari, Schüren und Mengede, das sind die drei Teams für die Endrunde. Tut mir ein bisschen leid dann für Vereine wie Landstrop, für Wickede, auch für Rot-Weiß Germania. Bin aber jederzeit für eine Überraschung offen und lasse mir diese Aussagen am Ende auch vorhalten und bin da sehr gespannt. Und wir müssen das Ganze jetzt am Ende nochmal zusammenfassen. Bei uns gibt's dann online auch noch die Tipps für die Endrunde, wenn wir sehen, wer in die Endrunde einziehen wird aus der Redaktion. Das müssen wir noch zusammenstellen, das machen wir dann noch. Und ich freue mich drauf. Also ich freue mich auf diese Zwischenrunde. Ich glaube, das wird ein Spektakel, das wird sehr wild. Wir werden auch einige Überraschungen erleben. Wir haben jetzt so viel philosophiert und prognostiziert und darüber gesprochen. Am Ende wird eh alles anders laufen und da werden uns ein, zwei Teams überraschen. Und ihr seht es im Hintergrund eingeblendet. Zwischenrunde live auf n.de/dosport. Also alle vier Hallen live bei uns an allen drei Tagen. Ihr kriegt alles bei uns mit. Wenn ihr sagt, ah, Livestream kann ich nicht überblicken. Wir haben einen Live-Ticker auch. Ihr kriegt im Nachgang die besten Bilder von dem Wochenende, kriegt ganz viele Infos, Torjägerliste, Geschichten im Nachgang. Also wenn irgendwo was passiert, ihr erfahrt alles dazu bei uns und nirgendwo sonst. Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Nico, so, du bist am Wochenende woanders im Einsatz, aber worauf freust du dich am meisten? Was denkst du, was ist so das Highlight, die Highlight-Halle irgendwie? Wo sagst du, da ist am meisten Spektakel?
Ja, eben schon gesagt, Halle Brückmann am Samstag. Also das knallt komplett. Westfalia macht Spaß, Hörder SC macht Spaß, FC Brünninghausen macht Spaß. Parallelgruppe, hilf mir gerade kurz.
Eichlinghofen. Der VfR Sölde, die auf jeden Fall ja auch ordentlich was an Fans mitbringen. Die Tuskörne.
Genau, also das wird cool. Aber auch einfach da der Appell, ne, kauf die Hallen, kauf die Tickets leer, ohne Frage. Ich glaube, auch einen Tag 1 in Huckade, der vielleicht erstmal nicht so spektakulär aussieht, kann total Spaß machen, weil dann eben ein Underdog geilen Fußball spielt, ein paar Fans mitbringt und dafür lebt die Halle. Und ich finde immer, ich bin jetzt seit 4, 5 Jahren dabei, gerade der Zwischenrundensonntag, der ist so irgendwie Peak Dortmunder Amateurfußball, weil das ist noch näher als in der Körnig-Halle, da passiert noch mehr, da ist noch mehr wilder Kram, der los ist. Ja, und dann ist das einfach geil. Also da muss man sich ein Ticket kaufen, muss man vor Ort sein, ein Bierchen trinken und einfach Spaß haben.
Ja, das ist authentisch und das macht Bock und das sind, finde ich, schöne Worte zum Abschluss. Deshalb vielen Dank an der Stelle an dich, Nico. Schön, dass ihr mit dabei wart. Schaut gerne bei uns vorbei auf n.de/dosport. Da findet ihr alles rund um die Hallenfußballstadtmeisterschaft, aber auch grundsätzlich zum Lokalsport in Dortmund. Wir berichten natürlich auch zum Finalwochenende auch über die Hallenfußballstadtmeisterschaft der Frauen, die 25. Ausgabe und werden dann in knapp anderthalb Wochen den Sieger küren können, der 40. Auflage der Männer bei der Hallenfußballstadtmeisterschaft in Dortmund. Gucken, ob es wieder Türkspor wird oder ob es vielleicht dieses Jahr endlich mal jemand anderen gibt oder vielleicht auch jemand ganz neuen. Ihr erfahrt das alles bei uns. Schaut auch gern vorbei auf Instagram und auf Facebook. Sport in Dortmund, da findet ihr uns. Und ich kann an der Stelle euch nur ein frohes neues Jahr nochmal wünschen. Alles Gute für 2026. Sportlich, aber vor allem auch gesundheitlich. Deshalb macht's gut an der Stelle. Habt noch einen schönen Tag und schon mal ein schönes Zwischenrundenwochenende. Wir hören uns demnächst. Macht's gut. Bis bald.
Diese Folge wurde präsentiert von Kron. Mehr Dortmund ist nicht.
Vierte Halbzeit.